Und dieses Mädchen weiß am Anfang überhaupt nicht, wovon er redet. Das heißt, sie ist für mich eigentlich eine Figur, die die Welt davor oder eine andere Welt gar nicht kennt. Sie ist auch sehr gehorsam. Also sie führt eigentlich aus, was man ihr sagt, nämlich sie soll töten auf dem Schlachtfeld. Und diese beiden Menschen begegnen sich auf dem Schlachtfeld und vergessen plötzlich, warum sie da sind.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge Youth About Opera. Ich bin Samantha, Co-Projektleiterin und Sängerin von unserem Verein Youth for Opera. Schön, seid ihr wieder dabei. In der heutigen Folge tauchen wir etwas tiefer in die Oper ein, indem wir uns vor allem unserem jetzigen aktuellen Projekt widmen. Dazu haben wir einen Gast, Johannes Voges, unser Regisseur. Im Mai 2025 führen wir nämlich Der Kaiser von Atlantis auf. Diese Oper ist im Zweiten Weltkrieg entstanden und von Viktor Ullmann, dem Komponist, und Peter Kien, den Librettist, im Konzentrationslager in Theresienstadt geschrieben worden. Mehr darüber und worum es in der Oper genau geht, erfährt ihr in der zweiten Folge. Wir würden euch wärmstens empfehlen, hier kurz zu stoppen und die zweite Folge anzuhören, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Aber jetzt zu dir, Johannes. Erzähl doch kurz etwas über dich, bevor wir mit deiner Inszenierung und deiner Vision zum Stück beginnen.
Ich darf bei euch Regie machen und ich komme eigentlich aus dem Theater. Also ich bin Theaterregisseur und Choreograf und darf mich jetzt mal einer Oper widmen. Ich freue mich sehr drauf.
Ja, wir freuen uns auch. Ist das deine erste Oper?
Meine erste richtige Oper, ja. Also ich durfte auch schon, sagen wir mal, klassische Musik inszenieren, allerdings nicht in Form einer Oper.
Sehr cool. Wie war das so für dich? Warum dachtest du, doch, mit denen, Youth for Opera, doch, mit denen mache ich was?
Also, erstmal habt ihr mich gefragt, das ist super. ich habe mich sehr darüber gefreut. Musik ist auch in meinen Arbeiten, die ich so machen durfte, in der Vergangenheit immer ein sehr wichtiges Thema. Ich komme auch aus einer MusikerInnenfamilie und ich glaube, selbst meine Eltern würde es sehr freuen, wenn ich da einen weiteren Weg einschlagen kann. Musik ist für mich was im Raum unheimlich wichtig ist, und Oper kenne ich vor allen Dingen in einer sehr, sehr klassischen Form. Das passiert meistens vor mir und ich habe eine große Distanz zum Geschehen. Dann kommt dazu, dass es oft Werke sind, die auch zeitlich natürlich eine größere Distanz haben. Und da irgendwie nochmal wieder reingucken zu dürfen und das zu hinterfragen, interessiert mich sehr.
Und das passt zu unserer ganzen Idee vom Kaiser. Deshalb war das auch Perfect Match mit dir. Wir hatten ja in der letzten Folge ein bisschen genauer darüber gesprochen, dass ja die Zauberflöte, unser erstes Projekt, sehr konservativ umgesetzt war. Wie du schon angesprochen hast, frontal mit Orchestergraben, Publikum auf der einen Seite, Bühne auf der anderen Seite. Und jetzt beim Kaiser wollen wir das alles aufbrechen. Wir haben ja auch ein bisschen unkonventionellere Aufführungsorte. Was würdest du sagen, die spielen da schon auch mit eine große Rolle für diese Dreidimensionalität, oder?
Also die Aufführungsorte sollten sicher insofern anbieten, dass man das klassische Setting aufbrechen kann. Ob es nicht trotzdem gleichwohl eine Sitztribüne gibt oder Tribünen, auf denen man sitzen kann, das ist noch nicht klar, aber es wird sicher nicht die klassische Bühnenzuschauersituation sein, in der ich von meinem sicheren Platz aus dem Geschehen vorne folgen kann und selbst immer im Dunkeln bin. Genau. Wir machen allerdings, das möchte ich an dieser Stelle sagen, auch kein Mitmachtheater, sondern man darf sich durchaus in Sicherheit fühlen, dass man nicht in irgendeiner Form involviert ist. Genau.
Ja. Ja, es ist einfach total spannend. Ihr seid ja im Kreativteam schon am Brainstormen, am Arbeiten, am Konzepte entwickeln. Kannst du mal ein bisschen von deiner Vision und deiner Anschauung zum Stück, zum Werk, was du so zeigen möchtest als Regisseur, kannst du da mal ein bisschen was ausführen? Das wird mich und bestimmt auch alle ZuhörerInnen total interessieren.
Also erstmal finde ich es wahnsinnig toll, überhaupt die Offenheit von euch zu bekommen, dass ich das erstmal andenken darf. Da fühle ich mich noch viel weniger als Dienstleister, als vielmehr als Kreateur. Und ich habe selber noch keinen Besuch in Theresienstadt hinter mir, aber ich war in Auschwitz und habe mich an diese Zeit erinnert, wo ich diesen Ort begangen habe und ihn irgendwie erfahren durfte. Und das hat mich ziemlich beeindruckt. Und wenn ich mir überlege, dass wir eine Oper machen heute, die an einem solchen Ort entstanden ist, allerdings nicht zur Aufführung kam, doch trotzdem geprobt wurde, dann ist es für mich unheimlich wichtig, auch diesen Kontext sichtbar zu machen, in dem das stattgefunden hat. Das heißt auf der einen Seite die Umstände, unter denen geprobt und gearbeitet wurde, und gleichzeitig auch die Ernsthaftigkeit, mit der dort zu Werke gegangen wurde. Mhm. Und das ist auf der einen Seite sehr absurd, aber man spürt aus dieser Position heraus, wie viel Halt den Kulturschaffenden das im KZ gegeben hat und eben wie ernsthaftig sie dort gearbeitet haben. Und das ist etwas, was wir ein bisschen herausschälen möchten und gleichzeitig auch diese Welt, in der sie das Ganze gemacht haben, in der sie geprobt haben, in der sie kreativ gearbeitet haben oder mussten, zu zeigen. Allerdings nicht naturalistisch, sodass wir einen KZ-Schlafraum oder so etwas nachbauen, sondern vielmehr die Atmosphäre, die dort herrscht, in irgendeiner Form spürbar, wahrnehmbar machen. Und zwar auch fürs Publikum, um ein bisschen besser zu verstehen, was Rein Ullmann eigentlich mit dieser Oper wollte.
Ja. Es ist so spannend. Du hast so von dieser Dreidimensionalität gesprochen. Wie genau stellst du dir das vor? Was ist die Idee? Wie könnte man das darstellen? Was sind da für Pläne schon im Raum?
Also es gibt da verschiedene Positionen zu, wie man das umsetzt. Grundsätzlich kommt die Idee allerdings aus der Oper selbst, weil in der Oper diese 7 Figuren, die dort auftauchen, die diese Oper eigentlich gestalten oder von dem Inhalt erzählen, sehr, sehr unterschiedliche Figuren sind. Und es gibt welche, die in einer gewissen Form metaphysisch sind, also die nicht das Hier und Jetzt zeigen, sondern in irgendeiner Form vom Diesseits oder vom Jenseits sprechen oder auch eine Art Metafigur sind, so wie beispielsweise der Trommler. Der Trommler als Figur wird er als eine Figur wie das Radio beschrieben, der alles sieht und hört. Mhm. Und gleichzeitig widerspiegelt er so ein bisschen die kulturelle Prägung jedes Einzelnen von uns. Er widerspiegelt Gesetze und ist das Sprachrohr der Regierung, hat aber selber eigentlich keine eigene Position, sondern ist im Prinzip nur das, gegen das wir uns ganz schlecht wehren können. Ja? Ob das ein Status ist, auf dem wir uns ausruhen, also um das jetzt mit dem Heute zu vergleichen, oder eine gesellschaftliche Prägung, die wir als gegeben hinnehmen, das kann vieles sein. Aber er ist sozusagen omnipräsent und er verschwindet nie. Und er ist nicht einfach nur auf der Bühne, sondern für uns eben überall. Das bedeutet, dass der Trommler als Figur, und das ist eben nicht nur der Solist oder die Solistin, sondern auch die Trommel als Motiv, sich sicher auch im Raum bewegen wird. Und zwar um mich als Zuschauer herum. So dass ich Teil dieses Konstrukts, dieser Gedankenwelt, dieser gesellschaftlichen Prägung werde. Genau, so als Beispiel.
Super spannend. Ich glaube, da können wir uns jetzt alle auch schon was vorstellen, was uns so erwartet oder euch im Publikum erwarten wird. Wir haben natürlich vorher schon ein bisschen über das Stück gesprochen und uns ja auch schon im kreativen Prozess immer mal wieder gehört und gesehen. Und dir ist es ja sehr, sehr wichtig, dass dieses Stück, das doch einen ja nicht ganz einfachen Inhalt hat, zugänglich wird fürs Publikum. Erzähl mal, wie möchtest du das machen? Oder was sind deine Ideen dafür oder eure Ideen vom Kreativteam?
Also was ich selber erlebe, wenn ich in die Oper gehe, ist auf jeden Fall genau das, dass ich vieles nicht verstehe. So, gerade wenn es klassische Werke sind, dann wird dort meistens wahnsinnig kreativ gearbeitet. Das möchte ich überhaupt nicht schlecht reden. Da ist sehr viel Know-how da und es wird häufig kontextualisiert mit anderen Werken, anderen Bezügen, auch zum Jetzt beispielsweise. Das heißt, ich muss mich schon enorm informieren über das Werk selbst, damit ich überhaupt schnalle, was da passiert.
Das stimmt, ganz geschweige vom Text, der dann manchmal auf Italienisch, genau. Englisch, ja. Französisch.
Das macht es jetzt nicht einfacher, also ganz zumindest genau. Für mich nicht.
Ja.
Und wenn ich dann höre Youth for Opera und die Idee, dass man das auch ein Stück weit für jüngere Menschen zugänglich machen möchte. Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber die Silberrückendichte in der Oper ist schon deutlich spürbar und sichtbar. Das heißt, ich habe das Gefühl, da ist auch viel mehr Wissen bei denen, die dorthin gehen, vorhanden.
Ja.
Und das ist natürlich, wenn ich mir vorstelle, ich müsste mit, ich weiß nicht, in der Schulzeit noch oder mit 20 in die Oper gehen, ich würde wahrscheinlich rausgehen und nie wieder eine Oper besuchen. Was da aber alles drin steckt, ist viel mehr. Und du hast jetzt gerade gefragt, wie man das vielleicht umsetzen kann. Ganz interessant ist, dass Ullmann, der diese Oper geschrieben hat, eigentlich ganz viele Bezüge herstellt zum Ersten Weltkrieg. Das macht er aber vor allen Dingen deswegen, weil er nicht einfach frei von der Leber weg seine Position äußern konnte im KZ, um irgendwie über die Missstände zu sprechen oder etwas anzusprechen, was in irgendeiner Form Kritik am Regime bedeutet hätte. Dementsprechend nimmt er andere Bezugspunkte. Und das heißt, diese Oper ist an sich inhaltlich schon relativ kryptisch. Ich müsste, damit ich sie verstehe, also auch noch mehr über den Ersten Weltkrieg wissen. Das macht es noch viel komplizierter. Das heißt, diese Bezüge, auch was das Kostüm vor allen Dingen betrifft, werden wir wahrscheinlich möglichst eliminieren oder sie als weniger relevant einstufen. Das heißt, es geht vor allen Dingen um die Situation im KZ und die Bezüge, die in der Oper genannt werden und auch sichtbar sind auf der Ebene der Kostümierung, sind vielmehr Dinge, die entweder mit dem Heute, dem Jetzt zu tun haben oder mit der Zeit um 1944. Das ist sicher ein Punkt, genau, der dort wichtig ist.
Ja, und da ja der Kaiser an sich nur ungefähr eine Stunde dauert und wir das trotzdem abendfüllend darstellen wollen, ist ja eben auch die Idee, dann so mit der Atmosphäre kreieren, mit dem vielleicht Probeprozess aus dieser Zeit, dass solche Sachen gezeigt werden, dass so das Stück ergänzt werden kann. Und so wird es natürlich auch viel zugänglicher und auf eine Art nahbar.
Ja, also es ist ja oft, also im Theater denke ich oder denken wir als Theaterschaffende ganz viel darüber nach, von wo kommt der Zuschauer, die Zuschauerin und wo soll sie hin am Ende. Und das ist einfach Fakt, dass ich aus meinem eigenen Wohnzimmer mich auf den Weg mache. Ich habe ein Ticket in der Hand, fahre mit der Tram dann irgendwie nach Luzern zum Auftrittsort, gebe meinen Mantel ab und so. Das heißt, ich befinde mich absolut im Jetzt, im Heute. Ich weiß, dass es irgendwie einen geschichtlichen Bezug hat. Aber ich gehe dann in diese Oper rein, sitze dann dort und ich habe persönlich sehr große Schwierigkeiten, wenn es dann wahnsinnig pathetisch gleich beginnt. Der Vorhang geht auf und ich muss mich irgendwie erstmal zurechtfinden, wo bin ich denn jetzt?
Ja.
Und wenn mir dann so viel Gewalt und so viel Grauen entgegenkommt, dann mache ich meistens erstmal zu. Und die Idee ist, dass es eigentlich, dass ich als Zuschauer diesen Ort betrete als gewisserweise collagenhafter Erinnerungsort an Theresienstadt, den ich so ein Stück weit auch museal betrachten kann. Und ich sehe aber auf der Bühne, die sozusagen mit dem Zuschauerraum erstmal nichts zu tun hat, Menschen, die tatsächlich proben. Und zwar den Kaiser von Atlantis. Und ich kann dieser Probe in irgendeiner Form beiwohnen, ja. Und ich kann darauf schauen und ich bin im Heute, im Hier, im Jetzt und nicht im Damals.
Ja.
Und habe dann vielleicht auch einen Bezug dazu und kriege ein bisschen mehr den Kontext gezeigt. Und aus der Probe wird aber dann irgendwann eine Aufführung, ohne dass ich das vielleicht mitbekomme. Das heißt, die Oper läuft de facto. Und dann geht's darum, dass die Oper selber auch eine Aussage hat. Und die ist ganz, ganz besonders wichtig. Und die soll dann spürbar werden. Durch alle Verklausulierungen, die ein Ullmann machen musste, hindurch, dass es eigentlich um nichts anderes geht als um Beziehungen und Liebe. So. Genau.
Spielst du damit auf die Beziehung zwischen dem Soldaten und dem Bubikopf an, das im dritten Bild gezeigt wird?
Ja, auf jeden Fall. Diese Szene ist, glaube ich, die wichtigste Szene im ganzen Stück. Wenn ich mich frage, was will ein Ullmann eigentlich auf die Bühne bringen? Was möchte er den KZ-Insassen vor allen Dingen vermitteln? Dann ist das für mich der absolute Kern dieses Abends. Das Drumherum, diese Metafiguren, der Tod, der irgendwie die Macht hat, dem Ganzen eine Zäsur zu geben, ja, und zu sagen, nö, ich mache hier nicht mehr mit. Ihr könnt hier gerne Krieg spielen, aber es stirbt jetzt einfach niemand mehr. Das heißt, alles, was ihr macht, ist konsequenzlos. Das sind alles Sachen, die so ein bisschen die Absurdität des Krieges und die sagen wir mal, die demutslose Haltung eines Kaisers, der irgendwie für alle möglichen Menschen stehen könnte, die aktuell auch heute ihre Macht wahnsinnig krass ausnutzen. Das ist alles irgendwie ein Drumherum, was ein bisschen Kontext liefert. Und dann komme ich immer wieder zu der Frage zurück, okay, worum geht's denn eigentlich? So, warum macht ein Ullmann dieses Stück? Und diese Szene zwischen dem Soldaten und dem Bubikopf, also dem Mädchen, ist da irgendwie für mich sehr aufschlussreich, weil der Soldat in diesem Mädchen plötzlich er erinnert sich an eine Situation, die er wahrscheinlich hatte, bevor er im KZ war. Das heißt, es gab eine Welt davor, die in irgendeiner Form, ich sag jetzt mal, grüner war als jetzt. Und wo er sich an eine Begegnung mit einem anderen Mädchen erinnert. Und dieses Mädchen weiß am Anfang überhaupt nicht, wovon er redet. Das heißt, sie ist für mich eigentlich eine Figur, die die Welt davor oder eine andere Welt gar nicht kennt. Sie ist auch sehr gehorsam. Also sie führt eigentlich aus, was man ihr sagt, nämlich sie soll töten auf dem Schlachtfeld. Und diese beiden Menschen begegnen sich auf dem Schlachtfeld und vergessen plötzlich, warum sie da sind, also wer sie dorthin geschickt hat. Ja. Und sie erschießen sich und es hat aber keine Konsequenz, weil sie stehen wieder auf und merken irgendwann, okay, das ist alles egal. Und das ist dieser Moment, wenn ich den auf die Situation im KZ übertrage, dass ihm mir dann klargemacht wird, okay, es geht hier um eine zwischenmenschliche Begegnung. Da geht es darum, den anderen irgendwie wahrzunehmen und miteinander sorgvoll umzugehen. Mhm. Und das hat für mich, diese Szene hat für mich einen Moment oder macht für mich einen Moment auf, wo alles drumherum vergessen geht. Es ist völlig egal, ob da ein KZ-Aufseher steht und mir die Knarre quasi an den Kopf hält, damit ich jetzt endlich weiter probe. Es kann ihnen niemand mehr was anhaben. So. Und diese beiden Figuren, man weiß vielleicht nicht, was mit ihnen passiert dann dadurch, aber sie sind glücklich. So. Und das ist eine Position, die ich in diesem ganzen Kontext, den wir drumherum setzen, unglaublich potent finde. So.
Ja.
Den würde ich gerne erlebbar machen. Genau.
Und das gibt dem allem dann eine sehr schöne und positive Note neben diesem schwierigen Thema, neben Krieg, neben KZ. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also das Publikum muss dann nicht aus der Oper gehen, nicht aus der Vorstellung gehen und ist total down und nur verkopft mit dem Negativen und den schwierigen Dingen, sondern es wird auch was Positives mitgegeben in dem Fall.
Absolut. Ich glaube, natürlich ist es wichtig, sowas aufzuführen, den Kontext sichtbar zu machen und ein Stück weit Erinnerungskultur zu betreiben. Aber ich glaube, es macht es viel potenter, wenn man zeigt, worum es eigentlich geht. Und das kann ich auch fürs Jetzt viel mehr mitnehmen, wenn ich dann da rausgehe, dass ich auch jetzt, wenn ich mir überlege, dass ich viel mehr digital mit Leuten zu tun habe, sozusagen das Gegenüber und die Beziehung zu dieser Person immer das Wichtigste ist, um das es geht. So. Ja. Die Übertragbarkeit, die kann jede Person für sich selber finden. Aber das ist, glaube ich, was was mich am ehesten mitnimmt, weil es hat mit mir zu tun, mit jetzt.
Da findet sich jeder drin wieder.
Genau. Ja.
Sehr, sehr schön. Das klingt so spannend und wir sind sehr gespannt, wie das auf die Bühne kommt.
Ich auch.
Aber wir sind auf jeden Fall alle guter Dinge und ich denke, wir konnten auch unseren ZuhörerInnen einen guten Einblick geben. Gibt es noch etwas, das du sagen möchtest zum Kaiser, zu deiner Vision?
Puh, ich kann nur sagen, kommt vorbei. Ich hoffe, dass ich diesen ganzen Ansprüchen, die ich aktuell habe an die eigene Arbeit, auch gerecht werden kann oder wir als Team. Ja. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir da viele spannende Wege finden, das genau umzusetzen. Und freue mich sehr drauf, das machen zu können.
Schön, wir freuen uns auch. Und jetzt bleibt mir nichts mehr, als schon die nächste Folge dann anzukündigen. In der nächsten Folge haben wir einen neuen Gast bei uns, Jan Dolci. Er hat unseren Verein Youth for Opera gegründet. Also seid gerne wieder dabei und schaltet wieder ein. Jetzt danke ich dir, Johannes, fürs Dabeisein.
Ich danke dir.
Und damit verabschieden wir uns von dieser Folge Youth About Opera von Youth for Opera.